Malmshammer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ihn wirklich mit sich alleine lassen kann.
Na ja, er kann von Glück reden, er hat ja Sie.
Nicht? Ja, ach übrigens, da muss ich Ihnen was sagen. Es gibt etwas doch über nicht, mich, das Sie wissen
doch
sollten.
Doch nicht Sie, Sie. Sie ist seine Schubkraft. Er kann nicht mit ihr und er kann nicht ohne Sie. Borderline, wenn Sie mich fragen.
Ja, von mir aus. Sagen Sie, wie haben Sie das vorhin eigentlich gemeint? Mit einer Hängung nach ästhetischen Gesichtspunkten?
Ja, ich habe gedacht, dass wir die ganzen Backpfeifen- und Ganovengesichter vielleicht an der Treppe platzieren.
Oh, das ist schön, so eine Bandenwerbung quasi, nicht?
Ja, genau. Da passt der Köhler natürlich nicht dazu. Nee. Der wäre für die Abteilung taube Nüsse in Hohlmantel geschossen. Also vom Torpedo zur Flaschenpost.
Aber Sie, dadurch bekämen wir eine Typologie gesellschaftsschädigender Individuen zusammen.
Ja, nicht? Und zwar ganz Maupassant. Aber Ex-Bischof Mixer ist natürlich ein Grenzfall.
Ja.
Phylognomisch ist er natürlich ein Backpfeifengesicht,
unbedingt.
Aber inhaltlich muss man ihn als vielleicht in der Abteilung, eine neu zu schaffende Abteilung, koprophage Kuttenklopfer zum Beispiel.
Was? Ja. Wie kommen Sie denn auf sowas?
Naja, pädophile Prügelpriester durfte ich nicht sagen.
Je suis un ananas anonyme. I am an anonymous pineapple.
Komfort Nummer 222. Internetpranger. Hallo und herzlich willkommen zum 222. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 13. August 2010 aufgenommen habe.
It is 13, 11.
Was auch nur daran liegt, dass ich Teil 3 noch ein zweites Mal aufgenommen habe. Sonst wäre ich viel früher fertig gewesen. Aber ja. Der Internetpranger, an den gehört übrigens eine Gesellschaft zur Verfolgung Unschuldiger. Wenn es ihr mich fragt, was es damit auf sich hat, gibt es dann im dritten Teil nämlich auch in Details. Was ihr ansonsten habt, keine Gesichtsaufhänger und auch keine anonymen Früchte. So. Intro erwähnt. Sondern wieder die klassische Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space mit Mafia-Meldungen. Natürlich. Und auch ein kleines, aber feines Augen-Update habe ich im zweiten Teil versteckt, weil ich da putzigerweise zu früh fertig war. Was ihr euch jetzt aber genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe die unfähige Regierung, WikiLeaks, die Sicherungsverwahrungsdebatte und zwei Meldungen zur Love Parade. 16 Grad, Passing Cloud Siege. Cool, Greetings. Ich sehe hier keine Passing Clouds. Genau genommen sehe ich gar keine Clouds. Die 16 Grad fühlen sich entweder wie 16 oder wie 18 an. Die Wind macht entweder 9 bis 15 km/h oder 7 aus dem Westen. Was auch immer. Viel heißer, es ist gerade sonnig. Nicht besonders warm. Also nicht übermäßig warm, aber eben auch nicht kalt. Ich höre ein Auto, sehe aber keins. Verwirrend. So, da bin ich dann jedenfalls wieder. Nachdem eben im S-Bahn-Tunnel irgendwie der Mobiltelefonempfang sowohl bei iPhone als auch bei iPad gestört war, nehme ich mal an, dass es nicht an den Netzen lag. Weil die sind ja in verschiedenen Netzen. Aber ja, so. Dann wollen wir mal. Fangen wir doch einfach vorne an. Bietet sich irgendwie an. Mit der unfähigen Regierung. Die hat nämlich verkündet, was der elektronische Personalausweis, der natürlich nicht elektronisch, sondern neu ist, wenn es nach dem Bullshit-Sprech der Regierung geht, was der denn so kosten soll. Nämlich Bundesinnenministerium hat sich nach Konsultation des Bundesrates, nein, das Bundesinnenministerium hat die Personalausweisgebührenverordnung beschlossen. So, und der neue Personalausweis wird, wie gemeldet im Normalfall für Bürger ab 24 Jahren, 28,80 Euro kosten. Der Preis für Bürger unter 24 wird auf 22,80 Euro ermäßigt. Hui. Ursprünglich sollte das 1980 für Leute von 18 bis 24 sein und 16- bis 18-Jährige kostenlos, aber da haben die Länder dann irgendwie rumgenörgelt, das wollten sie nicht. Weil es geht mal wieder um Geld und wenn es um Geld geht, dann sind die Länder plötzlich doch irgendwie dagegen. Schon komisch. Wenn es irgendwie um Bürgerrechte geht, dann sind sie nicht dagegen. So, oder anders ausgedrückt, der neue Ausweis kostet für alle unter 23 Euro und alle über 24 29 Euro. Weil die 20 Cent, auf die kommt es dann auch nicht mehr an. Plus, man kann dann halt freiwillig seine Fingerabdrücke mit abgeben und freiwillig blablub. Und so, dann gibt es auch noch weitere Gebühren. Das Aktivieren der Online-Funktion des Ausweises ist nämlich nur dann kostenlos, wenn man es gleich am Anfang macht. Wenn man das irgendwie nachträglich erst machen will, weil man vielleicht erstmal gucken will, ist das überhaupt eine gute Idee? Nein, ist es nicht. Aus dem einfachen Grund, dass so eine Funktion in einem Ausweis nichts zu suchen hat. Aber that's my personal opinion. Kostet also 6 Euro, wenn man es nicht gleich am Anfang machen lässt. Das Deaktivieren oder das Sperren beim Ausweisverlust bleibt allerdings gebührenfrei. Ein Entsperren kostet dann auch nochmal wieder 6 Euro. Auch die im Online-Verkehr benötigte sechsstellige PIN-Nummer ist nur bei der Ausweisausgabe kostenlos. Wird die PIN vergessen oder besteht der Verdacht auf einen Missbrauch, so kostet die PIN-Änderung auch wieder 6 Euro. Und Fixkosten für das Aufbringen einer qualifizierten elektronischen Signatur gibt's nicht. Sowas bräuchte man zum Beispiel, wenn man irgendwie bei Elena von Bürgern benötigt wird, die Arbeitslosengeld 1 oder Wohngeld beantragen wollen. Oder einer ist ausgedrückt, das kommt dann nochmal oben drauf. Ja, also im Wesentlichen, man kann also seine Bürgerrechte für 29 Euro aus dem Fenster treten. Supi. Aber ja, immerhin ist dann auch mal eine Meldung. So. Gehst du wohl in den nächsten Eintrag? Na, ist so. Dann gibt es Bundestag laut Nachdenkseiten. Wachstumsunwissen. Hat die Bundesregierung ein ökonometrisches Modell, mit dem sich unter realitätsnahen Annahmen die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen auf Wachstum, Beschäftigung und Steuereinnahmen schätzen lassen und wie sieht gegebenenfalls die Grundstruktur dieses Modells aus? Die Bundesregierung verfügt nicht über ein solches ökonometrisches Modell. Allerdings umfassen Gesetzentwürfe, die Steuerrechtsänderungen zum Gegenstand haben, regelmäßig Schätzungen zu den hieraus resultierenden finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte für den Finanzplanungszeitraum, die als Entscheidungsgrundlage für die parlamentarischen Beratungen dienen. Aha. Also, nochmal zum Mietdenken auf Deutsch. Frage war, hat die Bundesregierung Ahnung, was Steueränderungen bedeuten? Antwort der Bundesregierung, nö. Ah, Mensch, dann ist das ja großartig, dass da so besonders kompetente Lebensformen wie Guido, die Westerbrille, Westerqualle, Entschuldigung, ständig rumbrüllt, dass auch man Steuersenkungen bräuchte. Schön. Na, die Regierung hat keine Erkenntnisse. Wo habe ich das doch gleich schon mal irgendwo gehört? Ich weiß auch nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Kann nur ein unwichtiges Gesetz gewesen sein. So, am Samstag habe ich mir dann die CSU gegen Harzgutscheine aufgeschrieben. Na, weil Zensursula hat ja irgendwie die großartige Idee in den Raum gestellt, dass doch anstatt Hartz-IV-Empfängerkindern irgendwie mehr Geld zukommen zu lassen, dass man doch da irgendwie Gutscheine verteilen könnte. Oder eine Chipkarte, wie sie ja schon hoch erfolgreich in Schweden eingesetzt wird. Da kommen wir auch nochmal zu. Ich weiß nicht genau wann, aber die Schweden-Meldung. Ja, jedenfalls Bayern lehnt eine bessere Förderung der Kinder von Hartz-IV-Empfängern mit Hilfe von Gutscheinen strikt ab. Diese seien ein kollektives Misstrauensvotum gegen Langzeitarbeitslose und wirkten diskriminierend, sagte Bayerns CSU-Sozialministerin Christine Haderthauer der Berliner Zeitung. Haderthauer stellte sich damit gegen Bundessozialministerin Zensursula von den Leyen, die die 1,7 Millionen Kinder in Hartz-IV-Familien vor allem über Gutscheine oder kostenlose Angebote besser fördern will. Na, ich meine, die durchaus berechtigte Frage, die sich aufdrängt. Warum zum Kuckuck sollen eigentlich Leute, die kein Hartz IV empfangen, mit so Dingen wie Kindergeld gefördert werden, also Geld, während Hartz IV-Empfängern nicht zugetraut wird, dass sie, wenn sie Geld für ihre Kinder bekämen, das dann auch tatsächlich für ihre Kinder ausgeben würden. Na, das ist ein inhärentes Misstrauensvotum gegenüber Hartz IV-Empfängern. Ja, und eine Ungleichbehandlung und könnte damit eventuell möglicherweise vielleicht eine Überprüfung vor einem unwesentlichen Gericht in Karlsruhe nicht überstehen. Was dann allerdings erstmal wieder ein paar Jahre dauert, bis man da landet. Na, weil man muss ja erstmal den Rechtsweg ausgeschöpft haben, bevor man dann das unwesentliche Gericht in Karlsruhe mit dem Vornamen Bundesverfassungs anrufen kann. Aber hey, ne? Also ja, die CSU ist strikt dagegen. Und anders ausgedrückt, die wollen noch irgendwo ein Entgegenkommen haben und dann werden sie nicht mehr strikt dagegen sein und dann, ja. Ne? Aber schön, dass wir eine Innerregierungsopposition haben. So, dann hat Herr Di Misere angekündigt, dass der erste Einsatz von Körperscannern im September sein soll. Schon in wenigen Wochen sollen in Deutschland zum ersten Mal sogenannte Körperscanner eingesetzt werden. Im September beginne ein Test der umstrittenen Geräte auf dem Hamburger Flughafen, sagte Bundesinnenminister Thomas Di Misere, der Blöd am Sonntag. Die Bundespolizei habe mehrere Geräte intensiv getestet und mit dem Hersteller weiterentwickelt. Laut dem Messier gibt es keine echten Körperbilder. Die Menschen würden beim Durchleuchten eher wie Strichmännchen dargestellt. Ja Mensch, Herr de Maizière, dann haben Sie doch bestimmt nichts dagegen, dass Sie sich in so ein Gerät reinstellen. Das Bild dann schlimmstenfalls, nachdem man es ja bestimmt nicht speichern kann, von einem Monitor abgegriffen wird und im Internet veröffentlicht. Na? Weil, wenn das doch alles so harmlos ist, dann können Sie doch sicherlich auch persönlich vorführen, wie harmlos das ist. Solange er das nämlich nicht macht, glaube ich ihm nämlich nicht, dass die Geräte tatsächlich irgendwie nicht doch letztlich in die Privatsphäre eindringen. Oh, und Herr Di Misere, Sie könnten dann vielleicht bei der Gelegenheit auch schon mal beweisen, wie das denn aussieht mit Leuten, die irgendwelche Implantate oder Prothesen, Implantate sehen die ja, glaube ich, nicht, weil sie nicht durch die Haut gucken können, aber wie die irgendwelche Prothesen aussehen. Also, ne? Hier mal, ein bisschen zackig. Ich meine, ich trenne ihnen auch irgendwelche Körperteile ab, wenn das der Wissenschaft hilft. Hat mir jemand eine Axt? Na, also, so, das war dann die Meldung am Sonntag. Sonntag knackfrüh. Dann Carthusola, da ist sie doch. So wie die Schweden sollten wir es machen, tötet sie immer wieder aus deutschen Politikerkreisen und Ursula von der Leyen ist da keine Ausnahme. Jetzt hat sie die Chipkarte angetan, mit der man im Norden extra Sozialleistungen abrechnet. Die Musikstunden der Kinder oder Schwimmunterricht, solche Ausgaben sollen auch den Hartz-IV-Empfängern nicht in bar ausgezahlt werden, meint die Arbeitsministerin, sondern nach dem schwedischen Kartenmodell. Die Kinder dort fänden das cool, sagt sie. Dumm nur, dass das angebliche Modell in Schweden so gut wie unbekannt ist, obwohl es dieses seit 10 Jahren geben soll. Der Korrespondent möge beschreiben, wie die Chipkarte funktioniert, lautet der Auftrag. Ich habe aber noch nie davon gehört. So beginnt die Suche. Erste Anlaufstelle sind ein paar mir bekannte Familien mit Kindern. Fehlanzeige. Nein, das kennen wir nicht. Also weiter zur Sozialbehörde. Langes Schweigen, das sagt mir überhaupt nichts, gesteht die Mitarbeiterin. Will aber nicht ausschließen, dass dieses an ihr liegt. Es gibt hier so viele Regeln. Sie verspricht, nach einer Expertin zu fahren und meldet sich dann zurück. Die Leute, die etwas wissen könnten, sind leider alle im Urlaub. Die, die ich gefragt habe, kennen die Karte auch nicht. Ob es beim Stockholmer Sozialamt versuchen wolle? Dort sitzen die Praktiker. Auch Praktiker aber machen Urlaub. Endlich einer, der das Telefon abnimmt. Als ich ihm das Anliegen erkläre, ist er glasklar. Nein, so eine Chipkarte gibt es hier nicht. Könne sein, dass es irgendwo in Schweden Kommunen gäbe, die dieses System benutzen. Davon wisse er nichts. Aber hier in Stockholm? Nein, definitiv nicht. Weitersuchen. Vielleicht hat die schwedische Botschaft in Berlin von der Debatte gehört. Hat sie, aber die freundliche Mitarbeiterin, sagt die freundliche Mitarbeiterin, aber ich habe mich auch gefragt, wovon von der Leyen spricht. Sie selbst jedenfalls kennt die Charta auch nicht. Oder anders ausgedrückt, mal wieder hat Sensosula sich angebliche Details aus den Rippen geleiert, ausgedacht, aus dem Arsch gezogen, vor sich hin fantasiert. Na, genau wie den Trilliardenmarkt mit Kinderpornografie. Aber hey, Das kennen wir ja von der Frau schon. Also so frei nach dem Motto, ja, die schwedische Chipkarte sollen wir einführen. Was für eine schwedische Chipkarte? Es gibt keine schwedische Chipkarte. Na? Entsprechend gibt es auch keine Beweise darüber, wie großartig das doch funktioniert und wie überhaupt nicht diskriminiert das ist, wenn die Kinder von Nicht-Hartz-IV-Empfängern ins Schwimmbad gehen und mit Bargeld bezahlen. Das Hartz-IV-Kind zwar mitkommen darf, aber dann seine Karte vorweisen muss. Na, plus, was auch schon irgendwo mir über den Weg gelaufen ist, so ein Kartenleser, den man da braucht, der kostet ja auch Geld. Na, also ich meine, Schwimmbäder kann ich mir noch vorstellen, dass die sich so ein Ding anschaffen. Aber schon bei einem Nachhilfelehrer wird es schwierig. Na, wenn der dann da irgendwie ein paar hundert Euro investieren soll in so ein Kartenlesegerät, damit er auch Hartz-IV-Kinder unterrichten kann und dafür dann vor allen Dingen auch Geld kriegt irgendwo. Ja, oder anders ausgedrückt. Das wird also wieder nur für Dinge genutzt werden können, die nicht der Weiterbildung der Kinder direkt helfen. Oder halt wieder nur bei irgendwelchen großen Firmen, die dann Nachhilfe geben. Doch, es gibt Kommunen, die ein solches Modell eingeführt haben. Ganz marginal allerdings, nicht generell für sozial schwache Familien, wie die CDU behauptet, sondern für Sonderfälle, die mit dem Geld nicht umgehen können. Denen helfe man auf diesem Weg aus, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen oder mal eine extra Rechnung bezahlen zu können. Im Normalfall wird die Versorgungshilfe, ich versuche das gar nicht erst, das schwedische Wort auszusprechen, das kann nur schiefgehen, nach festgelegten Normen in bar ausgezahlt und bei ihrer Bemessung soll auch das Beste des Kindes berücksichtigt werden. Etwa, dass es seine Freizeitaktivitäten beibehalten kann. Dass Kinder es cool finden, dafür eine Karte zu haben, ist ein Bild, das in Schweden keiner malt. Und auch in Berlin bleibt die Sache kryptisch. Das Bundesarbeitsministerium selbst hat keine weiterführenden Informationen. Da müssen wir passen, sagt eine Referentin auf die Frage der Frankfurter Rundschau, wie das von der Ministerin gepriesene schwedische Kartensystem denn funktioniere. Es seien zwei Expertinnen im Haus gewesen, die zum Thema gesprochen hätten. Was genau sie schilderten, wisse aber weder sie noch sonst ein Anwesender. Und mehr war dazu am Freitag im Hause von der Leyen nicht zu erfahren. Na, so viel zu der Frage, wie denn so ein Kartensystem schon eventuell funktionieren könnte. Gar nicht. Es gibt keine Vorbilder, an denen man sich da orientieren kann. Na, aber selbst Italien schafft sowas. Na, ja. Dann gibt's eine Rücksprechmeldung. Der neue Regierungssprecher Steffen Seibert kann wieder zu seinem bisherigen Arbeitgeber ZDF zurückkehren, wenn er denn will. So ein Rückkehrrecht sei üblich, wenn ein Sendermitarbeiter in ein öffentliches Amt wechsle, sagte ein ZDF-Sprecher der dpa in Berlin. Seibert moderierte unter anderem die Sendungen Heute und Heute Journal und tritt am Mittwoch sein Amt als Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes an. So ein Recht wäre wohl üblich, es hätten wohl auch andere Pressesprecher vor ihm schon gehabt, das Recht. Genutzt hätte es allerdings, soweit ich das gelesen habe, keiner. Weil, macht ja auch herzlich wenig Sinn. Was soll der denn noch irgendwie als Journalist? Der ist doch nicht mehr glaubwürdig, dass der unabhängig meldet. Also ich meine, alles, was er dann noch korrespondieren kann, ist irgendwo ganz weit weg. Im Ausland. Von mir aus kann er Antarktis-Korrespondent werden. Aber als Politjournalist, der vielleicht auch noch über die deutsche Regierungspolitik dann berichten würde, wäre der Mann doch nicht glaubwürdig. Der ist doch jetzt parteilich. Ne? So von wegen unparteiischer Berichterstatter funktioniert dann nicht mehr. Aber hey, am Montag habe ich mir dann den Pranger aufgeschrieben. CDU-Experte Internetpranger für Sextäter prüfen. Der Innenexperte der CDU-Bundestagsfraktion Reinhard Grindel hat in Bezug auf freigelassene Sexualstraftäter einen radikalen Vorschlag gemacht. Er wolle prüfen lassen, ob Name, Anschrift und Foto von Sexualstraftätern künftig auf Internetseiten der Polizei öffentlich gemacht werden könnten. Das sagte Grindel dem Kölner Stadtanzeiger. Nötig sei dann aber eine einheitliche Linie bei Bund und Ländern. Und bestechliche Polit-Trottel gehören dann übrigens auch an den Pranger. Wenn wir dann schon mal damit anfangen. Na? Und übrigens, nachdem die ganze Debatte ja aus dem Sicherungsverwahrungsgeblubber kommt, es sind auch Leute in Sicherungsverwahrung, die Vermögensschäden verursacht haben. Was die an einer, da sind aber böse Sextäter, Sextäter ist übrigens ein Begriff, den die Blöd gerne auf ihrer Titelseite verwendet. Und ich frage mich immer, was ist eigentlich ein Sextäter? Jemand, der Sex getan hat? Na, also leuchtet mir irgendwie nicht so ganz ein, der Begriff. Aber das muss er ja auch nicht. Ich bin ja auch kein Kunde von dem Papiererzeugnis. So, dann hat unser Herr Innenminister gewarnt. Wir haben einen dramatischen Anstieg von Angriffen gegen unsere Netze und insbesondere gegen Regierungsnetze, sagte der Minister nämlich dem Handelsblatt. Deshalb müsse die Regierung sehr darauf bedacht sein, ihr eigenes Netz wirksam zu schützen. Ja, Regierung und Netz schützen, wir erinnern uns noch dumpf, da gab es vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, es ist auf jeden Fall schon ein Weilchen her, mal die Meldung, dass auf Computern im Bundeskanzleramt irgendwelche Schnüffelweichware drauf war, die zumindest im ersten Schritt sich irgendwo Richtung China zurückverfolgen ließ. Wie es dann von da aus weiterging, weiß natürlich keiner, weil in China anzufragen, das traut sich entweder keiner oder die Chinesen antworten nicht oder wie auch immer. Und da hat jedenfalls Herr Di Misere auch die Verwendung von BlackBerry-Mobiltelefonen durch Minister der Bundesregierung und die Bundesverwaltung nicht verboten, aber davon abgeraten. Bliblablublablo. Edati, der SPD-Trottel, der nicht zugibt, ob er jetzt nun bekleidet oder unbekleidet die Zähne putzt, der hat dann vor einem generellen Smart- oder ein generelles Smartphone-Verbot angeregt. Bla, Fasel, heiße Luft. Ja, das Zeug ist ja so unsicher. Ja, es könnte, ne, wenn man irgendwie zu blöd ist, ein ordentliches VPN zu schnitzen, könnte das ein diensthabendes Sicherheitsloch sein. Ja, Crackberries haben ein VPN allerdings nur mit den Rechnern von RIM, die mutmaßlich irgendwo in Kanada rumstehen. Juhu. So, dann gibt's die Nacktbombe. Die Nacktscanner, die demnächst am Flughafen Hamburg getestet werden sollen, werden von einem Konzern geliefert, der auch Streubomben produziert, berichtet zumindest die Frankfurter Rundschau. Der Scannerhersteller L3 Communications Security and Detection Systems sei ein Unternehmen des sechstgrößten amerikanischen Rüstungskonzerns L3 Communications, von dem die Bundespolizei die Scanner beziehe, wie das Bundesinnenministerium der Zeitung bestätigt habe. L3 sei einer von noch 7 Herstellern von Streubomben weltweit. Was dann irgendwie so die unauffällige Frage in den Raum stellt: Streubomben, geächtet seit 1.8. Kurz danach verkündet unser Innenminister, dass hier in Hamburg Nacktscanner hingestellt werden. Was übrigens zu dem putzigen Effekt geführt hat, hier diese Meldung vor allen Dingen, dass in Nachrichtenmeldungen erst die Rede davon war, die Körperscanner, die demnächst getestet werden sollen, kämen von bla bla, und dann weiter hinten in der Nachrichtenmeldung war dann plötzlich von Nacktscanner die Rede. Da hat jemand das mit dem Neusprech noch nicht ganz verinnerlicht. Dabei Körperscanner ist ja jetzt der neue Bullshit-Begriff für Nacktscanner. Was nichts daran ändert, ne? Und irgendwo gab es dann auch noch die Meldung, ja, also Nacktscanner, die den Körper nackt zeigen, die gibt's ja dann nicht, aber Körperscanner, die was ganz was anderes zeigen, die sind großartig. Na, also ich meine, den signifikanten Unterschied müsste mal jemand beweisen. Na, Herr Di Misere, mein Angebot, Ihnen Körperteile abzutrennen, um die dann durch Prothesen zu ersetzen, steht. Kommen Sie doch gerne auf mich zurück. So. Also am Mittwoch gab es jedenfalls also die Meldung, der Hersteller von den Nacktscannern, die hier getestet werden sollen, der baut auch Streubomben. Na, ich meine, USA hat ja auch das Streubombenverbot nicht unterschrieben. Von daher, so, Harz Drittel. Aus den D-Radio Wissen Weltnachrichten. FR, jeder dritte Euro des Hartz-IV-Systems zur Aufstockung von Niedriglöhnen. Die deutschen Steuerzahler geben nach einem Zeitungsbericht 50 Milliarden Euro aus, um Niedriglöhne aufzustocken. Die Frankfurter Rundschau meldet unter Berufung auf Zahlen aus dem Bundesarbeitsministerium. Die Ausgaben seien seit 2005 kontinuierlich angestiegen, also seit der Einführung des Hartz-IV-Konzeptes. Damit diene jeder dritte Euro in dem System dazu, niedrigere Löhne aufzustocken, weil diese allein dem Lebensunterhalt nicht sicherten. Grüne und Linke forderten in der FR deshalb einen gesetzlichen Mindestlohn. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Johannes Vogel hingegen sagte, ein Mindestlohn würde Arbeitsplätze kosten. Arbeitsplätze, die sich nicht zum Überleben lohnen? Ja, wo ist da das Problem, ha? Na, also ich meine, das Konzept Mindestlohn ist ja noch so das absolute Minimum, was der Staat mal tun kann, zu sagen, also unterhalb von Hartz IV-Level darf man nicht bezahlt werden. Wäre zum Beispiel mal eine Aussage. Ja, das würde Aufstocker doch Daten irgendwie deutlich reduzieren, wenn nicht sogar abschaffen. Na, aber nein, das würde ja Arbeitsplätze kosten. Ja, die Arbeitsplätze, die es kosten würde, die es lohnt allerdings nicht, dass man davon alleine leben kann. Oder anders ausgedrückt, die Arbeitsplätze, die das kosten würde, die würde niemand wirklich ernsthaft dolle vermissen. Juhu. Na, weil ob man jetzt irgendwie arbeitet und dann noch aufstockt oder ob man dann keinen Job hat und Hartz IV kriegt, okay, es macht einen Unterschied. Aber der Unterschied ist nicht gigantisch. Na, mal ganz davon abgesehen, dass also hier ein Drittel der Hartz-IV-Ausgaben dafür genutzt werden, Niedrigstlöhne, also Sklaverei könnte man es auch nennen, zu finanzieren. Na, Leute, die halt von dem Job nicht leben könnten. Na, aber das geht ja, das ist ja in Ordnung, das müssen wir ja wegen, weil Mittelstandsförderung oder so. So, WikiLeaks, da gab es am, dann habe ich mir das aufgeschrieben, am Freitag die Meldung, das US-Verteidigungsministerium hat WikiLeaks aufgefordert, die geheimen Afghanistan-Dokumente, die WikiLeaks Anfang vergangener Woche veröffentlicht hat, zurückzugeben. Da gab es irgendwie so eine Pfeife, der hat sich halt bei einer Pressekonferenz vorne hingestellt und hat im Wesentlichen wohl auf alle Fragen immer wieder gesagt, ja, die sollen die Dokumente zurückgeben, die sollen die Dokumente zurückgeben. Ob dem Mann wohl klar ist, dass es um digitale Daten geht? Die zurückzugeben ein bisschen schwer ist, weil die sind ganz fix kopiert. Die dürften inzwischen auch nicht mehr verschwinden aus dem Internet. Na, ich meine, vielleicht meint er ja, man soll die Dinger ausdrucken und ihm dann in die Hand drücken. Fällt also in die Kategorie, hä? Und dann gab es am Sonntag eine Meldung, laut Taz fehlt WikiLeaks für Informantenschutz in Schweden eine Presselizenz. Sagt Fefe dazu. Es geht gerade die Geschichte um WikiLeaks, habe sich in Schweden gar keine Journalismuslizenz beschafft und sei daher auch nicht geschützt. Das klingt erstmal furchtbar, aber A, haben wir noch nicht die WikiLeaks-Seite der Geschichte gehört und B, ist das ja nicht das Einzige, was WikiLeaks tut, um die Quellen zu schützen. Rein technisch ist deren System so aufgebaut, dass die IPs auf dem Weg durchs System verloren gehen, damit die Bearbeiter der Einsendungen gar nicht sehen können, von wo was kam. Absichtlich, um sich aus der Schusslinie zu bringen. Insofern würde ich mir da jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Daher halte ich das erstmal für eine Runde Anti-WikiLeaks-Agitprop. Die Schweden haben ja schon beim Umgang mit Pirate Bay gezeigt, dass sie im Zweifelsfall ihre eigenen Gesetze dem Rumzicken der Amis unterordnen. Das war also von vornherein klar, dass es nur ein Puzzlestein in der Verteidigung sein kann. So, dann die Sicherungsverwahrungsdebatte. Da hätten wir als erstes erstmal Konrad Blubberfresse Freiberg. Der meint, die Vorschläge von Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zur Reform der Sicherungsverwahrung reichen nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei nicht aus. GdP-Chef Konrad Freiberg sagte der Bevölkerung, werde mit der elektronischen Fußfessel etwas vorgemacht. So könne man nicht feststellen, ob sich ein Schwerkrimineller, etwa ein Sexualstraftäter, einer Frau oder einem Kind nähere. In Berlin beraten heute Justizstaatssekretär Blafasel. Ja, wenn der allerdings seine Wohnung nicht verlassen darf, dann ist das völlig irrelevant, wem er sich nähert oder nicht nähert. Na, und wenn ihr halt nicht sicherstellen könnt, dass da, wo der sich aufhalten darf, ohne ständig von irgendwem verfolgt zu werden, sich nicht auch irgendwie jemand anders aufhält, ja, dann, Leute, ihr habt den Knall noch nicht gehört, ne? Vor allen Dingen die Tatsache, was sie ja alle immer gepflegt ignorieren, dass jetzt Leute aus Sicherungsverwahrung wieder rausgelassen werden müssen, liegt daran, dass deren Menschenrechte verletzt wurden. Na, also ich kann mich nicht einerseits als Staat hinstellen und sagen, die bösen Chinesen, und andererseits dann aber Menschenrechte gepflegt mal völlig komplett ignorieren. Das geht nicht. So, dann haben sich die Justizstaatssekretäre bei ihrem Treffen in Berlin darauf geeinigt, dass gefährliche Straftäter sich nach ihrer Haft freiwillig in geeigneten Einrichtungen unterbringen lassen sollen. Wie das funktionieren soll und vor allen Dingen, was denn passiert, wenn sie sich nicht freiwillig in Einrichtungen unterbringen lassen? Na, sie länger im Knast halten, geht nicht. Das ist gerade das springende Problem. Geht nicht. Dann hat es dann doch keine Einigung gegeben. Das Treffen der Justizstaatssekretäre von Bund und Ländern ist ohne konkrete Maßnahmen zur Neuregelung der Nachregalisierungsverfahren zu Ende gegangen. Die Staatssekretärin im Bundesjustizministerium Birgit Grundmann sagte, man habe erörtert, wie gefährliche Straftäter nach ihrer Haft freiwillig in geeigneten Einrichtungen untergebracht werden könnten. Die Länder sollten nun weitere Vorschläge machen. Am Sonntag hat dann die PolG-Chef Wendt verlangt, den Aufenthaltsort freigelassener Schwerkrimineller künftig öffentlich zu machen. Die Bevölkerung habe ein Recht darauf zu erfahren, wo sich entlassene Schwerkriminelle befinden. Das sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt, der Blöd, am Sonntag. Er wolle wissen, wenn ein Vergewaltiger in der Nachbarschaft seiner Enkelin wohne, so Wendt weiter. Schwarzgeld diskutiert derzeit über eine Nachfolgeregelung. Und zu mir dann nur einfällt, hey, dumm faselnde Vollidioten, da will ich aber auch wissen, wo die sind. Und übrigens, ich will, dass die mit Bild, Dauerüberwachung, Webcams in jedem Wohnraum voll überwacht werden können. Die Bevölkerung hat ein Recht darauf. Dann hat die Regierung geleugnet, die Bundesregierung lehnt es ab, die jetzt aus der Sicherungsverwahrung freikommenden 80 Schwerkriminellen mit Namen, Adresse und Foto ins Internet zu stellen. Das sei kein gangbarer Weg, sagten Sprecher von Justiz und Innenministerium. Nee, weil die Leute, die da nämlich freigelassen werden, ihre Strafe abgesessen haben, damit nicht weiter bestraft werden dürfen. That's the fucking point. Aber hey. Sie verwiesen dabei auf Vorbehalte von Datenschützern, es sei auch mit verfassungsrechtlichen Problemen zu rechnen. Zum besseren Schutz der Bevölkerung hat der CDU-Innenpolitiker Reinhard Grindel verlangt, die Polizei solle im Internet über den Aufenthaltsort bla faseln. Na, also das könnt ihr gerne machen, aber dann könnt ihr euch auch gleich mal einen Tritt in eure eigenen Menschenrechte verabreichen lassen. Na? Also schlicht und ergreifend. So, dann gab es noch einen Kommentar. Rainer Wendt über andere. Es müssen der komplette Name, ein Foto, Wohnort, Straße und Hausnummer des Gewaltverbrechers für jeden einsehbar sein. Schließlich wollen die Bürger genau wissen, mit wem sie es zu tun haben. Rainer Wendt über seine Kollegen. Eine Kennzeichnung durch Namensschilder sieht Wendt als Bedrohung der Privatsphäre und der Sicherheit von Polizisten und ihren Familien. Er bezeichnet entsprechende Pläne als Unfug und erklärt, erstens stellen sie alle beteiligten Polizisten eines Einsatzes unter Generalverdacht, zum Straftäter werden zu können. Ich finde das schizophren. Na, ich meine, auf der einen Seite faselt Wendt rum, die Leute müssen aber hochöffentlich im Internet einsehbar sein. Und auf der anderen Seite hat er was dagegen, dass Polizisten Nummernschilder bekommen. Damit man nämlich Prügelpolizisten eindeutig identifizieren kann. Wenn die in ihrer Stormtroopers-Ausrüstung unterwegs sind, kann man die nämlich nicht identifizieren. Die sind nämlich im Gegensatz zur Bevölkerung vermummt. Na, und dass so etwas vorkommt, das darf auch ein Herr Wendt langsam mal mitbekommen haben. Und das darf auch ein Herr Freiberg langsam mal mitbekommen haben. Diese dumm schwafelnden Vollidioten haben gefälligst, wenn sie sich doch dagegen wenden, dass Polizisten identifizierbar sind, dann haben die ihre dumme Scheißfresse zu halten, wenn es darum geht, entlassene Straftäter, die ihre Strafe abgesessen haben, irgendwo zu sammeln. Das geht dann nicht. Schlicht und ergreifend. Ja, mal ganz davon abgesehen, die Anzahl Straftäter innerhalb der Polizei dürfte auch nicht ganz klein sein. Na, da gibt's ja von Amnesty International, die haben jetzt eine Kampagne schon seit 2 oder 3 Wochen laufen, wo sie auch mal darauf hinweisen, dass Polizisten, die Straftaten begehen, regelmäßig nicht verfolgt werden können. Weil sie leider nicht identifizierbar sind oder leider ihre Kollegen sie decken. Ja, und einem Polizisten wird im Zweifelsfall ja eher geglaubt als einem Normalbürger. Das Motorflugzeug ist zu hoch und damit zu leise. So, dann meint die FDP, die Länder sollen die Freilassung von Ex-Gewaltverbrechern regeln. Neuer Vorschlag zum Umgang mit Gewaltverbrechern nach der Haft. Christian Arendt von der FDP will, dass die Bundesländer das Problem selbst regeln. Die Länder hätten Unterbringungsgesetze für psychisch Kranke. Sie könnten gefährliche Straftäter also bereits heute schon nach der Haft unterbringen. Arendt bezieht sich dabei ausdrücklich auf die 80 Schwerverbrecher, die nach einem Gerichtsurteil demnächst freikommen müssen. Bei den Tätern, bei denen die psychische Erkrankung nicht festgestellt werden kann, schlägt Arendt eine Verschärfung der Führungsaufsicht vor. Erstens, wer ist dies? Und zweitens, was raucht der? Na, also, psychisch Kranke können dauerhaft verwahrt werden. Jetzt kommen da Leute aus Sicherungsverwahrung, bei denen die Sicherungsverwahrung nämlich hinterher angeordnet wurde, die also erst nachdem ihre Strafe festgelegt wurde, noch eine Zusatzstrafe auf die Nase gedrückt bekommen haben, was rein zufällig mit den Menschenrechten nicht vereinbar ist. Die muss man wie psychisch Kranke dauerhaft fest wegsperren. Hä? Nee, muss man nicht. Kann man nicht. Weil entweder die haben eine psychische Krankheit, dann kann man sie wie psychisch Kranke behandeln, oder sie haben keine psychische Krankheit, dann sollte man sie nicht wie psychisch Kranke behandeln. Ja, und dauerhaft wegsperren ist ja wohl, zählt in die Kategorie der härtesten Sachen, die der Staat überhaupt machen kann. Ne? Mal ganz davon abgesehen, dass die Sicherungsverwahrung, wenn man sich dann die Geschichte der Sicherungsverwahrung anguckt, stellt man fest, ja, die ist in den 1930er Jahren eingeführt worden. Von, na, könnt ihr mal raten, wem. Mensch, Herr Gottwin, was machen Sie denn hier? Ja, dann ist sie eine ganze Weile nicht groß angefasst worden. Irgendwann in den 60ern ist sie fast eingeschlafen. Und erst seit relativ kurzer Zeit gibt es sie wieder mit ernsthaften Anzahlen. Was dann jetzt zu dem spannenden Effekt führt, dass immer mehr Leute in Sicherungsverwahrung gestopft werden. Wo ja nun irgendwie man sich durchaus auch die Frage stellen kann, waren damals die Leute alle viel harmloser? Oder haben jetzt irgendwelche Sicherheitspfeifen einfach nur mehr Angst davor, dass eventuell möglicherweise vielleicht Leute nach ihrer Freilassung böse Dinge tun könnten? Na? So, dann gibt's in Sachen Love Parade das Blame Game. Duisburg vor Love Parade Unglück, offenbar Streit zwischen Stadt und Veranstalter. Zwischen der Stadt Duisburg und dem Love Parade Veranstalter Lopavent hat es offenbar große Differenzen hinsichtlich der Sicherheit gegeben. Das berichtet der Westdeutsche Rundfunk. Er beruft sich dabei auf Akten und Gesprächsprotokolle. So hätten Sicherheitsexperten der Stadt bereits im März die Planungen des Veranstalters bemängelt. Diese habe mehrfach nur zögerlich auf Bedenken reagiert. Unterdessen wies Lopavent Vorwürfe zurück, bei der Love Parade zu wenig Ordner eingesetzt zu haben. Es seien auf dem Festgelände mehr Kräfte eingesetzt worden, als im Planungskonzept verlangt. Was mir nur einfällt, was ist denn das für eine Verteidigung? Festgelände nicht gleich Tunnel. Ist völlig scheißegal, wie viele Leute auf dem Festgelände waren. Es ist völlig scheißegal, wie viele Orden auf dem Festgelände waren. Die Todesfälle sind im Tunnel passiert. Und zwar eine nicht unwesentliche Anzahl an der berühmten Treppe, wo die Leute gar nicht hätten hochgehen brauchen, weil die eigentlich abgesperrt war. Na, und auch irgendwie die Verteidigung von dem jetzigen NRW-Innenminister, dass die Polizei doch völlig unschuldig war und auf dem Gelände gar nichts an Rechten hatte. Turns out hat Spon irgendwie ausgegraben, ja doch. Na, es gibt da irgendwie zur Sicherung des Geländes eine Anweisung. Dummerweise hatte der Verbindungsfuzzi, der die Verbindung zwischen Polizei und Veranstalter darstellen sollte, kein Funkgerät dabei und das Mobilfunknetz ist ja umgekippt. Oder anders ausgedrückt, er hatte gar keine Chance, aus der Stelle, wo er den Überblick haben konnte, mit Polizisten in Verbindung zu treten. Hätte er mal Briefkauben dabei gehabt. Also Blame Game. Niemand ist gewesen. Dann hat der Crowd Manager Fehler eingeräumt. Erstmals hat ein Verantwortlicher der Duisburger Love Parade öffentlich Fehler eingeräumt. Er hätte dringlicher auf die Probleme hinweisen müssen, sagte der Psychologe Carsten Walter in einem Interview mit dem Spiegel. Walter sollte während der Veranstaltung als sogenannter Crowdmanager die Besucherströme auf dem Veranstaltungsgelände regulieren. Schon Stunden bevor die 21 Opfer von den Menschenmassen erdrückt wurden, habe er das Gefühl gehabt, dass bei der Veranstaltung etwas schief laufe. Ja, nun ganz offensichtlich hat er entweder sich nicht laut genug gemeldet, oder auch gar nicht gemeldet. Auf jeden Fall, im Endergebnis hat er sich nicht genug gemeldet. Ja, schlicht und ergreifend. So, dann kommen wir nach 35 Minuten in der Musikecke an. In der Musikecke ist diese Woche mal wieder Mittelaltermusik untergebracht, weil ich morgen TM zu einem Fest fahren will. Und sagen wir mal so, nachdem bisher alle Planungsschritte ziemlich gut aussehen, werde ich das wohl dann auch einfach machen. Und deswegen gibt es vom 22.05. aus Hohenwestedt, wo ich nämlich das erste Mal da gewesen bin und danach mir dann überlegt habe, hey, das wäre vielleicht eine gute Idee, da mal zu gucken, gibt es neben Öjendorf in guten 3 Wochen noch irgendwie was, wo man hinfahren könnte. Ja, gibt es. Sie Hagen. Da habe ich jedenfalls den Seemann aufgenommen von Rapalje. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel offiziell heißt. Ist mir aber auch egal. Der ist nämlich 3 Minuten 46 lang. Und danach kriegt er dann noch Alternativlos aus Neues aus der Anstalt Nummer 35 mit Merkel, Transsilvana und mehr in 4 Minuten 4. Und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier mit einem Pferdetransportwagen an mir vorbeizufahren. Sag dann Sonne und viel Spaß mit der Musik. Bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und verdammt, jetzt fehlt noch was fürs Und. Egal, viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Ein Lied über einen Seemann. Es könnte aber auch ein Musikant sein, weil es handelt sich um ein Lied von in jedes Städtchen ein anderes Schätzchen. Ja, ich habe geprobt auf mein Deutsch, auf Sprache. Und dieses Schätzchen können manchmal ein bisschen schwierig werden, wenn man verspricht, die zu heiraten. Also ich würde niemand raten, eine Frau versprechen zu heiraten und es nicht machen, weil man überlebt das nicht im nächsten Lied. Unser eigener William ist noch nicht auf die richtige Stelle.
Jetzt komm mal, ich verheirate mich.
Richtige Stellung, genau. Bring dich mal in Stellung. Will you tell what's a risk and tell a full of heart and full of faith? It is mighty dead and common to make it full of greedy. For the 20 British sail him at the month, his highway, as you want, with the wee marble for us.
Oder in den letzten 4 Wochen, was los war, der Vulkan auf Island, ne? Keine Kohle mehr in Europa, aber Asche ohne Ende. Aber es war schön, schön war das schon, die Flüge gestrichen, die Urlaube gestrandet. Auch die Kanzlerin saß fest, ja, war ja in Hollywood. Mittagessen mit Heidi Klum, wollte mal ein bisschen raus, ein bisschen Glamour. Sind ja aber wieder 4 Gefallene aus Afghanistan dazwischen geplatzt. Das musste sich wieder erklären. Ich habe natürlich Verständnis dafür, dass
viele Menschen den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan kritisch begleiten, aber er ist alternativlos. Immer wenn sie mit ihrer Politik am Ende ist, wird die eigene Hilflosigkeit als alternativlos erklärt. Die Steuergeschenke in Milliardenhöhe, damit an den Börsen Kursfeuerwerke ausgelöst werden, die keine Sau nutzen, alternativlos. Die unbegrenzte Laufzeit der Kernkraftwerke, alternativlos. Die sozialen Einschnitte, die jetzt kommen, alternativlos. Da wird sie wahrscheinlich dann sagen, natürlich verstehe ich, dass viele Menschen nicht in Armut leben wollen, aber alternativlos. Ich habe mir oft gedacht, wenn noch der, aber das Volk ist ruhig und sagt, guck, die hat wenigstens Verständnis für all das, was mir gar nicht wollen. Die hat ein gutes Herz, die Mutti. Mir so oft, wenn jeder der größtmögliche Schwachsinn von der Politik als alternativlos verkauft wird, anstatt ihn gar nicht erst zuzulassen, wozu gehen wir dann eigentlich noch wählen? Na, aber ich war ja noch bei Ihrem Irrflug von der Kanzlerin, und war schon erst in Lissabon, dann in Rom, der ewigen Stadt. Schade, habe ich mir gedacht, dass das mit dem ewig so kurz danach schon wieder beendet war. Die hätte ich dem Berlusconi gegönnt, mein lieber Freund. Also das ist mal... Das war so richtig rumpelt. Na, ich meine, okay. Schön fand ich es, wie gelassen sie war, als der Pilot vom Regierungs-Airbus am Anfang sagt, wir wissen alle nicht, wohin die Reise geht. Da hat sie sich in ihrem Sessel zurückgelehnt. Das ist ja auch das Hauptmerkmal meiner Politik. Gut. Wir haben das alle kommen sehen, oder? Wir haben alle gewusst, wenn die erste richtig große Krise da ist, dann hat sich's ausgeblufft. Vor 18 Monaten, in der ersten Finanzkrise, was hat sie uns da noch eingelullt?
Wir werden alles tun, damit sich solch eine Krise niemals wiederholt.
Und? Haben wir seitdem irgendwas kam eingesetzt? Haben wir irgendwas gegen die Spekulanten? Hat sie die Hedgefonds wie beabsichtigt, was sie wollte, irgendwo gezügelt? Die Ratingagentur gesagt, nix, die Finanztransaktionssteuer. Zu der hat sie gemeint, das ist eine charmante Idee. Und hat einer gesagt, ja und, wann setzen wir sie um da? Na, sie hat aber auch einen Koalitionspartner, der sich ja mit Finanzen auskennt wie sonst niemand. Jedes Schulkind bei uns weiß mittlerweile, dass sich unser Schuldenstand Stunde um 15 Millionen erhöht, bis zu Silvana Koch-Merin, der FDP-Ikone, dem überflüssigsten Kostenposten, den wir je zur Endlagerung nach Brüssel geschickt haben. Hat sich das aber scheinbar... Hat sich das scheinbar noch nie rumgesprochen. Was hat sie geschätzt bei Hart aber fair?
Was glauben Sie, um wie viel Euro ist die Staatsverschuldung gestiegen, während wir hier saßen und über Schulden geredet haben? 75 Minuten dauert die Sendung. Ja. Geben Sie einen Tipp ab. Frau Koch-Merin, ich fange mit Ihnen an. Was glauben Sie?
Ich würde jetzt mal tippen, 6.000 Euro.
6.000 Euro.
Sie wird halt mal tippen, 6.000 Euro. Jetzt fast 20 Millionen sind so viel zum profunden Fachwissen unserer stellvertretenden EU-Parlamentspräsidentin. Solche Nasen müssen wir auf unsere Kosten durchfüttern. Aber bitte, ist wahrscheinlich auch wieder alternativlos.